Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Episode bei The Dip. Drei Mikros, drei Meinungen, sieben spannende Finanzthemen mit Erichsen, Hell und Bautzus. Hi. Lars Sebastian, schön euch zu sehen. Wie geht's euch? Wie war eure Woche?
Lars, möchtest du?
Nee, ich hab heute eigentlich vor, dass wir einfach mal unseren Podcast, unser Trio hier ein bisschen austesten. Deswegen möchte ich gar nicht erst mit guter Stimmung reinkommen. mal schauen, was ihr so aushaltet heute.
Das klingt doch vielversprechend. Ich muss sagen, bin entspannt, kann nichts Unstetes berichten. Also von daher, alles bestens, alles im grünen Bereich.
Okay, also Lars ist eine kleine Laus über die Leber gelaufen, bei Sebastian alles stabil. Bei mir würde ich sagen, auch alles so im tendenziell grünen Bereich. Also können wir loslegen, oder? Denn wir sprechen über wirklich sehr, sehr gute Themen in dieser Woche. Wir haben Donald Trumps diverse Vorhaben, Maßnahmen, Pläne im Gepäck und werden diese diskutieren unter der Fragestellung Kursbooster oder Marktcrash. Sebastian hat die aus seiner Sicht beste Silberaktie mitgebracht. Lars mahnt, kenne dein Risiko, was dahinter steckt, das wird er uns nachher verraten. Ich habe Palantir mitgebracht, mit der Frage jetzt noch einsteigen in den großen KI-Gewinner. Alphabet, ja, Zahlen gebracht, nicht so gut angekommen am Markt. Sebastian hat aber nachgekauft, seine Argumente, dazu später mehr. Lars mahnt schon wieder, ach, was ist denn da los? Bitcoin, das darf jetzt nicht passieren, sagt er. Und natürlich wie immer eine Hörerfrage mit dabei. Was halten wir vom heiligen Amumbo? Wer davon noch nicht gehört hat, wir werden euch nachher auf jeden Fall aufklären, um was es sich handelt. Es hat nichts mit Religion zu tun, sondern mit Geldanlage. Ja? Mit einem ETF nämlich. Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, möchtet, dass auch mal eine Hörerfrage von uns, von euch behandelt wird, dann schreibt uns doch bitte in unserer Beide Dip App. Da hängt der Link auf jeden Fall unten drin in der Videobeschreibung beziehungsweise in den Shownotes vom Podcast. Unsere App vollkommen gratis, da bekommt ihr über diesen Podcast hier hinaus täglich von Sebastian, Lars und mir kurze Videos, kurze Sprachnachrichten, kurze Einschätzungen zum allgemeinen Marktgeschehen, Newsflashs und so weiter. Und dort könnt ihr auch die Hörerfrage einreichen. Und jetzt schnell rein ins erste Thema. Was bedeuten Trumps Pläne für uns Anleger? Kursbooster oder Marktcrash? Vielleicht sollten wir erstmal ganz kurz zusammenfassen, welche Pläne denn wirklich relevant sind für uns Anleger. Mag einer mal von euch loslegen? Sebastian, du?
Also für die Anleger ganz klar. Wir hatten ja diese Woche Montag, da haben wir auch bei uns in der By the Dip App wieder gut eingestellt, hat ja Donald Trump die ersten Zölle verhängt gegen Kanada und Mexiko, die dann, sagen wir mal, aufgeschoben wurden wieder für einen Monat. Aber China hat es getroffen mit 10% zusätzlich. Und da muss man natürlich sagen, am Montag waren die Märkte schon wieder ein bisschen in Aufruhr, so wie in der Woche davor. Da war der DeepSeek-Montag, jetzt hatten wir den Zoll-Montag. Aber da würde ich sagen, also die Pläne von Donald Trump, was die Zölle angeht, sind natürlich marktbeeinflussend. Auch seine geopolitischen Vorhaben, was er momentan plant, also Russland-Ukraine oder auch Israel-Gaza, auch das kann natürlich marktbeeinflussend irgendwo werden. Und natürlich, was er sonst noch so vorhat. Also die EU ist ja in diesem Zollspiel noch gar nicht vorhanden. Dann kann er natürlich, das hat ja jetzt sein Finanzminister Scott Bessent gesagt, sie wollen den Zinssatz der 10-jährigen Staatsanleihe beeinflussen. Also Trump hat, wir hatten das letzte Woche ja schon angerissen, als Lars das Thema mitgebracht mit der Fed, er hat so ein bisschen Jerome Powell aus dem Visier genommen und ist jetzt ganz erpicht darauf, dass er die 10-jährige Staatsanleihe bzw. den Zinssatz dort nach unten bringt, weil der viel entscheidender ist und das stimmt auch irgendwo für die Wirtschaft. Da ist natürlich die Frage, wie will er da dagegen vorgehen? Will er da mit Ausgabenkürzungen, mit einem kleineren Budgetdefizit? Will er die Notenbank irgendwie überzeugen in puncto Yield Curve Control, also Zinskurvenkontrolle? Das würde ich jetzt mal so als Abrundung von den vielen Themen, die Donald Trump momentan beackert. Aber würde ich sagen, das sind so fast die wichtigsten aktuell für den Markt.
Sehr gut. Ja, was würdest du sagen, Sebastian? Also die Gemengelage ist ja doch ein bisschen, sagen wir mal, widersprüchlich. Also ich glaube, seine Vorhaben in puncto KI, Krypto, die waren natürlich sehr, sehr positiv. Also das waren die Dekrete, die er in der ersten Amtswoche direkt ver, Anlast hat. Und jetzt kommt er mit den Zöllen. Das war zwar auch schon vorher angekündigt, aber ist jetzt natürlich nur die Frage, also war das vielleicht nur eine Drohgebärde, insbesondere gegenüber Mexiko und auch Kanada, weil er hat ja dann mit den beiden Staatschefs jeweils telefoniert und hat jetzt erstmal eine Schonfrist vereinbart. Und ja, man könnte ja jetzt auch meinen, das war vielleicht einfach nur eine geniale Verhandlungstaktik, um also einfach von Mexiko sozusagen den Fentanyl im Port sozusagen den Illegalen einzuschränken. Also bedeutet möglicherweise einfach nur ein politisches Verhandlungsinstrument genutzt, um Mexiko unter Druck zu setzen. Und Kanada ebenfalls, die jetzt ja die mexikanischen Drogenkartelle als Terrororganisation eingestuft haben. Also möglicherweise doch für uns Anleger, für die Märkte, für die Aktienmärkte, die erst sehr verschnupft reagiert haben, doch nicht so interessant. Fragezeichen.
Ja, ich würde sagen, es ging doch also bis zur Amtseinführung von Donald Trump, eigentlich auch darüber hinaus, immer um die Frage, ist Donald Trump, und da hat er sich ja immer bedeckt gehalten, ein Fan von dauerhaften Zöllen oder sind sie nur ein Werkzeug, um seine Ziele zu erreichen? Und er hat ja auch gesagt, er macht aus dem Internal Revenue Service, das ist die Bezeichnung für das amerikanische Finanzamt, den sogenannten External Revenue Service, weil er dem Ausland Zölle auferlegt, um damit die Steuern, die im USA oder in den USA verloren gehen, aufgrund seiner Steuersenkungen zu entlasten bzw. zu kompensieren. Jetzt zeigt sich aber deutlich, und das fand ich diese Woche wirklich entscheidend, dass er die Zölle als reines Verhandlungsinstrument verwendet. Er nutzt sie, um Druck auszuüben. Dann geht er in die Verhandlungen rein. Dann bekommt er, wir wissen jetzt nicht, worüber mit Claudia Sheinbaum oder auch Justin Trudeau aus Kanada wirklich noch alles besprochen wurde. Aber dann nimmt er die Zölle erstmal für eine gewisse Zeit zurück, erreicht seine Ziele. Also ich würde sagen, für ihn ist das ein reines Verhandlungsmittel, um die amerikanische Wirtschaft voranzubringen. Und ich glaube auch, dass es mit den Chinesen auch noch einen Deal geben wird, weil in China momentan aufgrund der wirtschaftlichen Lage, aufgrund des Zustands des Immobilienmarktes, auch aufgrund der Stimmung der Konsumenten, dürfte China kein Interesse haben, jetzt noch zusätzlichen großen Handelskonflikt mit den USA sich ans Bein zu binden. Das weiß natürlich Donald Trump. Also wenn wir in den nächsten Wochen, und China will ja auch sein Gesicht irgendwo wahren, aber wenn wir da mal eine Einigung bekommen, dann würde ich sagen, geht es an den Märkten aber richtig ab im positiven Sinne und auch für China.
Lars, was meinst du?
Ja, ich habe mich entschlossen, ich habe mich fast ein bisschen geärgert, dass ich ein paar Tage gebraucht habe, dass ich über diese Stöckchen nicht mehr rüberspringe. Ich habe mich erinnert an die erste Amtszeit und erinnert heißt natürlich auch, wir haben ja ganz gute Belege dafür, in etwa nach 100 Tagen, und ich komme gleich dazu, warum das kein Zufall mehr ist, für mich war es gefühlt und ich habe auch nochmal zurückgeguckt, man kann ja glücklicherweise im Internet alles noch finden nach ein paar Jahren, so zur Hälfte des ersten Jahres hat die Börse nach der ersten Wahl von Donald Trump weitaus weniger darauf geblickt, was an politischen Entscheidungen kurzfristig, damals war es Nordkorea und es waren natürlich auch Zölle, was da passiert ist. Und dann die nächsten 3 Jahre waren immer mal auch politisch beeinflusst, aber es ging dann ganz wesentlich um die Geldpolitik, darum, wie viel er am Unternehmen verdient. Ich glaube, das wird auch unter Donald Trump so passieren. Der Markt ist irgendwann auch desensibilisiert und erkennt das, was da passiert. Und ich habe diese Woche wirklich einen eye-opening Artikel gelesen. Da wurde der Steve Bannon zitiert. Den, ja, die meisten werden sich daran erinnern und werden mir wahrscheinlich abnehmen, dass ich ihn jetzt nicht unbedingt als Patenonkel für meine Kinder gewählt hätte. Also es ist eine durchaus... Es ist eine dem eher sehr rechten Spektrum zuzuordnende Person. Der hat kürzlich nochmal, und dafür kann ich ihm dann auch nur danken, nochmal darüber gesprochen, was die Pläne von Donald Trump sind. Und er hat das Prinzip genannt, Flood the Zone. Also, wir müssen die Zone immer wieder fluten. Jeden Tag schmeißen wir ihnen irgendwas vor die Tür. Jeden Tag mindestens 3 aufregende Themen. Sie wissen überhaupt nicht mehr, worauf sie reagieren können. Original schreibt er, bang, 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 these guys will never be able to recover. Das heißt also, wenn wir uns das anschauen, passt dieser Fahrplan, den er da formuliert, im Übrigen vor dem Amtsantritt von Donald Trump, ziemlich genau zu dem, was wir jetzt sehen. Jeden Tag eine Flut an politischen Maßnahmen, an provokativen Äußerungen. Auch heute Morgen, ja, das haben wir jetzt noch nicht mehr drin, weil so schnell können wir dann auch nicht reagieren. Und ich sag's euch, bis Sonntag wird noch was dazukommen. Heute Morgen hat er, glaube ich, gesagt, seiner Meinung nach, diesen internationalen Gerichtshof in Den Haag, den die USA und Israel ja beide sowieso nicht anerkennen. Das reicht nicht. So etwas dürfte es nicht geben. Seiner Meinung nach müsste der internationale Gerichtshof selber auch verklagt werden für das, was er da getan hat und, und. Wir kriegen jeden Tag irgendwas vor die Füße geschmissen. Wir haben es erlebt. Das beeinflusst den Markt. Aber das muss mich ja nicht beeinflussen. Und das würde ich auch jedem Anleger raten. Nicht zu schnell reagieren. Das ist vielleicht das, was wir rausnehmen können. Wer am Montag verkauft hat, der hat am Dienstag schon gedacht, was habe ich denn hier gemacht? Und deswegen würde ich das gerne als Fazit mitgeben. Ja, er beeinflusst kurzfristig die Märkte, aber wer hier immer wieder reagiert, der wird wahrscheinlich nicht die richtigen Entscheidungen treffen.
Ich würde noch ergänzen, also verkaufen im langfristigen Portfolio würde ich wegen Donald Trump sowieso gar nichts. Also ich finde, er bringt jetzt in viele Themen, ihr werdet das vielleicht anders sehen, aber er bringt frischen Schwung rein. Ich finde, es geht auch was voran. Ich finde, bei Mexiko und Fentanyl symptomatisch, dass allein die Androhung der Zölle vor ein paar Wochen schon zum größten Fentanylfund in Mexiko geführt hat. Also ich finde, er macht Dinge natürlich, die teilweise wirr sind, aber er bringt da irgendwie Schwung rein. Und wenn wir das jetzt mal nochmal in die Märkte überleiten. Wir haben am Montag interessanterweise gesehen, und das ist auch noch ergänzt zu meinem Statement von vorhin, dass er Zölle als Instrument verwendet. Das heißt, er hat die Zölle verhängt gegen Mexiko. Der MSCI Mexiko ETF ging deutlich nach unten. Dann gab es dieses Telefonat und der ETF hatte den stärksten Kursgewinn seit, ich weiß nicht, ein paar Jahren. 3-4% ging er nach oben. Und in dem Moment, da wurde mir natürlich auch klar, dass man, wenn er weiter mit den Zöllen spielt, aber gleichzeitig wir jetzt wissen, dass er doch sehr, und das war im Vorfeld ja fast schon klar gestanden, sehr transaktional denkt, er will Deals machen, dass man natürlich solche kurzfristigen Ausverkäufe dann auch taktisch nutzen kann, um reinzugehen. Also konkretes Beispiel, was ich jetzt mal gemacht habe am Montag, Tesla ging auch in die Knie, weil Kanada gleich angekündigt hat, naja, wir werden uns jetzt mal Tesla anschauen und da entsprechende Gegenmaßnahmen ergreifen. Ich bin da mal ein bisschen spekulativ long gegangen mit einem Hebelzertifikat. Tesla ist jetzt so charttechnisch, wer es anschaut, unten an der Zone, wenn es da unterschritten wird, dann sollte man da rausgehen. Aber ich würde sagen, da kann man taktisch zumindest eine Handelschance immer wieder ableiten, aber langfristig, da bin ich bei dir, Lars, da würde mich, ich meine, Donald Trump kommt und geht, der Nächste kommt und geht. Die Wirtschaft kommt immer mit einem Präsidenten irgendwie zurecht. Also da würde ich langfristig gar nicht reagieren auf sowas.
Also super bullish für Broker, oder? Donald Trump.
Und Börsen. Also auch Börsenbetreiber Börsen natürlich. Die CME Group beispielsweise ist eine gute Adresse. Also absolut.
Ja, kurzfristig auf jeden Fall. Das Problem ist natürlich, dass diese Desensibilisierung dann auch mal dazu führen kann, dass wir deutlich ruhigere oder sogar die Antwort auf sehr viel Volatilität ist dann in der Folge irgendwann eine Phase, wo du es kaum noch aushältst, weil nichts passiert. Das kann auch in diesem Sommer so sein. Aber grundsätzlich mal, das ist allerdings ja auch eine Vorhersage, die nicht nur wir getroffen haben. Es wird aus vielerlei Gründen, aus geldpolitischen, aus nur politischen, wird es volatiler. Ich würde mal behaupten, die ersten 5 Wochen des Jahres haben jetzt alle bestätigt, die diese Voraussage in den Raum geworfen haben.
Es wird auch so bleiben. Also du wirst, denke ich, noch viel Russland, Ukraine wird es einiges an Meldungen geben. Israel, Gaza wird es Meldungen geben. USA, China werden Dinge passieren. Und wie du sagst, Trump bohrt momentan einfach alles auf. Also ob es im Sommer ruhig wird, vielleicht eher im zweiten Jahr seiner Amtszeit. Aber momentan ist Action. Also die Themen werden hier nicht ausgehen.
Also ich teile die These, dass es volatiler wird. Könnte auch sein, natürlich, dass der Markt, Lars, wie du sagst, sich irgendwann dran gewöhnt und sagt, ja gut, das ist uns völlig egal, was da jetzt an News aus dem Weißen Haus kommt. Aber in der Tendenz kann man doch jetzt schon mal sagen, also alle Sparplananleger, egal ob im Aktienbereich oder ETF-Bereich, die können doch jetzt zumindest erstmal ja, feiern. Oder ist zumindest für die positiv. Dann, ich glaube, alle Goldbesitzer freuen sich auch über die zugegebenermaßen, also jetzt aus geopolitischer und humanitärer Hinsicht zunehmende Unsicherheit auf der Weltbühne. Aber für den Goldpreis ist es auf jeden Fall gut. Wahrscheinlich die Broker werden profitieren, die Börsenplatzbetreiber und wahrscheinlich auch die Chinesen, oder? Also ich stelle jetzt mal eine These in den Raum. Wir haben diese Woche sehr, sehr viele Earnings gesehen von den US-Tech-Werten, die zum Teil ja eigentlich passable Ergebnisse geliefert haben, in den Ausblicken zum Teil, also ich schere jetzt wirklich mal über einen Kamm, vielleicht nicht immer, also vielleicht ein bisschen vorsichtiger waren. Und das hat zum Teil zu Abverkäufen geführt. Wir kommen nachher ja in einem anderen Themenkomplex auch nochmal ein bisschen drauf. Aber ist das möglicherweise auch schon eine Folge von der Politik von Donald Trump, dass man jetzt einfach sagt, okay, also die großen Gewinne, die jetzt aufgelaufen sind, also die High-Performer der letzten 2 Jahre, dann nehmen wir jetzt einfach mal was raus und orientieren uns möglicherweise auch wegen der Trumpschen Politik einfach ein bisschen in andere Gefilde, also dort, wo vielleicht noch nicht so irre Multiples da sind. Also was haltet ihr von dieser These?
Also ich würde gerne noch langfristig, das können wir vielleicht nochmal als eigenes Thema mitnehmen, weil du sagst Sparplanbesitzer. Meine persönliche Meinung ist, dass das auf Sicht von mehreren Jahren nicht gut ist für US-Aktien. Wenn die jetzt unterbewertet werden, würde man sagen, was soll's? Aber auf dem Bewertungsniveau, es gibt überhaupt keinen Beleg dafür, dass das Zurückfahren von einem Haushalts- und einem Leistungsbilanzdefizit bullisch für den Aktienmarkt ist. Bisher haben wir eher das Gegenteil erlebt. Und das muss man, ich möchte einfach nur mal hinzustellen, das ist ja nun mal sein langfristiger Plan. Aber was China angeht, ich glaube, dass China von unter Donald Trump eher profitiert. Bei einem Dealmaker weiß man, am Ende will er Deals machen. Er will nicht irgendwelche, was er ja wirklich nicht will. Und das ist sind Punkte, die ich ihm dann auch durchaus zugestehe. Und ich lasse jetzt mal den ganzen Kram weg, wo ich sage, mir wäre trotzdem andere, das sage ich auch immer ganz offen, Lösungen lieber. Aber er ist auf jeden Fall keiner, der an einer Eskalation in irgendeiner Art und Weise im militärischen Sinne, er droht damit sehr häufig und gegenüber Staaten, die auch vermutlich in der Praxis nichts dem entgegenzusetzen hätten, auch noch deutlicher. Ich gehe aber nicht davon aus, dass er dieses Schwert nutzen wird. Aber der will keine Militäre, der will Deals machen. Und das ist letztlich auch für einen Aktienmarkt in China, der sehr darunter gelitten hat, unter diesen geostrategischen, geopolitischen Risiken, wird das auch was Bullisches sein. Und ich finde, die Stimmung für China hat sich kaum gebessert, was für Investierte, und letztlich betrifft das ja uns alle drei, ganz positiv ist. Denn wenn du schon mal die ersten 20-30% kriegst, ohne dass auch nur ansatzweise Optimismus oder Euphorie aufkommt, dann ist es ja genau das, was du haben willst. Also ich kann es nur wiederholen. Alle, die da ein bisschen durchgehalten haben, sind in den letzten Wochen ja reichlich entlohnt worden. Ich glaube, dass die Story keinesfalls vorbei ist.
Ja, das denke ich auch.
Und die Chinesen dürften positiv überrascht gewesen sein. Also, dass es nur 10% Zölle waren, zeigt ja auch, dass er irgendwo eine Tür öffnet.
Ich wollte jetzt nur mal ganz kurz rüber switchen, weil das ist ja auch nochmal interessant. Also wir nähern uns dem Wochenschlusskurs und der Hang Seng ist jetzt einigermaßen real-time, bei über 21.000 Punkten. Also das heißt, ja, ich glaube, das ist erstmal ein positives Signal, falls er sich da irgendwo in dieser Gegend festsetzt von 21.000 Punkten, also auf Wochenschlusskursbasis. Ich glaube, dass, Lars, vielleicht kannst du das nochmal besser einordnen oder schneller als ich, dass so ein Wochenschlusskurs für so einen Index auch eine hohe Relevanz hat für die großen Investoren.
Ja, wobei ich das tatsächlich, also klar, bekanntermaßen habe ich ja im aktiven Depot hier auch etwas laufen. Selbst wenn das jetzt nochmal wieder zurücksetzt, der Anstieg ist noch einigermaßen gemächlich, aber das sieht für mich bullisch aus. Also es ist, das kann eine sehr große Bodenbildung werden. Und das, ich kann es nur immer wieder betonen, das Sentiment ist immer noch sehr negativ. Das sehen wir auch zum Teil ja in der App und ist auch vollkommen in Ordnung. Wir wollen ja niemanden überreden, jetzt hier in China-Aktien oder in Hongkong-Aktien einzusteigen, sondern wir teilen ja nur unsere Standpunkte, dass hier eine gute Rendite möglich ist. Und das Sentiment ist immer noch sehr. Die Kommentare auch hier unter diesem Podcast werden China bärisch sein, vermutlich überwiegend. Und ich mache mir eigentlich um diese Story, die ja auch noch dazu passt, denn wir sehen die entsprechenden Signale ja auch China hinsichtlich der Entspannung der Wirtschaft. Die Versicherer werden angehalten. Ist gut, in China wird man nicht angehalten, sondern es wird angeordnet. Ja, so einfach ist es manchmal. Ich glaube, 40% Ihre Rücklagen müssen Sie direkt in chinesischen Aktien halten. Und all das sorgt dafür, dass das Vertrauen der chinesischen Konsumenten auch in den chinesischen Aktienmarkt zurückkehrt. Also, wenn ich nicht schon investiert wäre, dann wäre ich jetzt nicht mehr ganz so zufrieden, weil jetzt müsste ich schon ein gutes Stück mehr bezahlen. Aber ich glaube, dass die Story noch nicht vorbei ist. Auch unter charttechnischen Aspekten sieht das ganz gut aus.
Und Sebastian, dein Goldportfolio hat in dieser Woche auch noch heller gestrahlt als ohnehin,
als
oder?
Eh schon. Ja, genau. Ja, absolut. Also ich hatte erst jüngst hier die aktuelle Auswertung des World Gold Council angeschaut und letztes Jahr hatten wir bei Gold 40 Allzeithochs. Dieses Jahr, ich habe es jetzt nicht gezählt, 5 oder 6 schon, also Gold rennt. Und das Interessante ist aber, Gold rennt nicht nur aufgrund der Schuldensituation in den USA oder weltweit oder auch aufgrund von verstärkter Nachfrage, aufgrund von geopolitischer Volatilität, sondern auch wegen den Zöllen, weil in den USA viele Investoren Angst haben, dass die Zölle irgendwann sich auch auf Goldimporte erstrecken könnten. Also wir haben aktuell die interessante Situation, dass Gold, das in London gelagert ist bei der Bank of England, mit einem Abschlag gehandelt wird, weil entweder schaffen es Investoren, das Gold aus England per Flugzeug direkt in die USA zu transportieren, oder sie schaffen es nicht, verkaufen dieses Gold sogar mit einem Abschlag, was es nie gab, um dieses Geld dann direkt in den USA in Gold zu investieren, weil man eben Angst hat, der Goldpreis könnte sich durch die Zölle künstlich verteuern und auch, weil die Liquidität bzw. auch die Lieferungen von Gold in die USA abnehmen könnten. Also allein an der Goldbörse, an der COMEX, ist es aktuell so, dass 4 Milliarden Dollar ausgeliefert werden. Normalerweise will das Gold keiner haben von den Terminkontrakten. Jetzt gieren alle nach Gold. Also das ist eine interessante Situation momentan am Goldmarkt. Also wenn das so weitergeht, sprechen wir vielleicht in 1-2 Wochen sogar über Gold bei 3.000 Dollar. Das ist jetzt kein weiter Weg mehr.
Aber jetzt sprechen wir erstmal über Silber. Denn von Gold zu Silber ist der Weg auch nicht so weit. Und Silber macht sich möglicherweise auch startklar zum Absprung.
Da hast du recht. Ich hatte am Sonntag, also jetzt, als die Ausgabe online geht, auf YouTube über das perfekte Kaufsignal bei Silber gesprochen, weil Silber erfüllt die 3 U's. Es ist ungeliebt, die Investoren sind unterinvestiert und natürlich, dass Silber ja momentan einfach nicht nachgefragt wird bei den Investoren, bei vielen Anlegern. Und da kommt natürlich im übertragenen Sinne noch ins Spiel, dass bei Silber kann man ja mit einem Hebel auch in Aktien reingehen. Das ist der berühmte Aktienhebel im Edelmetallsektor. Der hat zugegeben im letzten Jahr nicht so funktioniert. Aber wenn wir dieses Jahr draufschauen, beispielsweise bei Gold oder auch bei Silberaktien, zeigt sich schon so ein Hebel von 2. Also Silber hat beispielsweise 10% in diesem Jahr zugelegt. Der ETF drauf gibt es von Global X ein auf die Goldminen, hat so 13-14 zugelegt. Wenn man mal eine Aktie anschaut, wie beispielsweise, und die bringe ich jetzt mit, die Hecla Mining, da sind wir so bei 18-19%. Also da sehen wir jetzt so eine Outperformance. Und wir hatten vor ein paar Folgen schon mal Hecla Mining gestreift. Es kam dann aber viel Nachfrage, weil damals hatte ich gesagt, wir haben so eine Art Bodenbildung. Damals war Hecla auch deutlich spekulativer als jetzt. Wer sich den Chart anschaut, da gibt es so eine Art Rundung. Das war so die Bodenbildung. Jetzt haben wir auch einen schönen Ausstieg, das heißt Anstieg, eine Bestätigung der Bodenbildung. Und das macht die Aktie natürlich sehr interessant und auch attraktiv. Ich habe damals schon investiert, bin also in diesem Wert auch aktuell engagiert, taktisch, und muss auch sagen, ich finde Hecla eine perfekte Silberaktie bei den größeren. Ich bin jetzt nicht abgestiegen in die kleineren Explorer und kleinen Werte. Da mag es super interessante Stories geben, aber die Frage ist ja wirklich immer hinten raus, überleben diese Werte, bekommen sie Anschlussfinanzierungen, gerade in dem Markt aktuell, wo Investoren verstärkt auf ESG-Kriterien achten. Also da bin ich doch zufriedener mit einem größeren Wert. Und da zeigt sich halt bei Hecla, und das finde ich so interessant, dass wir halt diese ganze Komponente, die wir im Rohstoffsektor oft haben, die wir gerade auch im Bergbausektor bei Gold oder Silber haben, ist halt die politische Komponente nicht gegeben. Das heißt, das politische Risiko, dass ich irgendwo Minen betreibe im Kongo oder sonst irgendwo, wo möglicherweise Rebellenangriffe kommen könnten oder wo politische Umbrüche stattfinden und ich werde enteignet, weil Hecla ist der größte Silberproduzent in den USA und auch in Kanada. Das heißt, mit deutlichem Abstand auch vor anderen wie beispielsweise Coeur oder auch Rio Tinto oder Teck. Dann besonders interessant bei Hecla Mining ist, dass sie auch alle Reserven, das heißt das Silber, was sie abbauen können, auch in den USA und Kanada haben und da auch mit einem extrem hohen Silbergehalt von fast 500 Gramm pro Tonne. Das ist jetzt ein bisschen technisch, aber das ist, wenn man das mal vergleicht mit anderen Silberminen, wirklich ein sehr hoher Wert in vor allem extrem politisch stabilen Regionen. Und dann, interessant auch, die All-in-Sustaining-Costs, also die Kosten, zu denen dieses Silber pro Unze aus der Erde geholt wird, liegt laut einem Update vom vierten Quartal bei so um die $12. Also wir haben jetzt Silber aktuell $31, $32, ist immer ein bisschen volatil, aber da ist eine hohe Marge drin, das heißt auch irgendwo ein Burggraben drumherum. Das Unternehmen wird weiter wachsen, das heißt, wir werden ein EBIT-Wachstum haben im nächsten Jahr von 2025 von über 100%. Und dann wird es weitergehen, natürlich nicht mit 100%, aber Umsatzwachstum ist weiterhin gegeben. Wir haben ein KGV von 26. Der Free Cash Flow, und das ist ja das am Ende, was die Aktionäre bekommen in Form von Dividenden oder Übernahmen oder Aktienrückkäufen, wird von 44 Millionen in diesem Jahr auf 288 Millionen in 2026 steigen. Gleichzeitig wird die Verschuldung von 500 Millionen auf unter 170 Millionen in der Zeit abgebaut. Also ich muss sagen, das ist für mich, für diejenigen, die sagen, ich habe Silber im Depot, oder auch man hat kein Silber im Depot, aber man möchte irgendwie ein Investment in diesem Bereich tätigen mit einem Unternehmen, was solide Zahlen aufweist und jetzt nicht, wo man Angst haben muss, dass es enteignet wird oder dass die Minen weg sind oder dass die Kohle ausgeht, muss ich sagen, ist Hecla Mining für mich die interessanteste Silberaktie im Moment und ist auch trotz aller Probleme in den letzten Jahren gut gelaufen. Ich gebe das jetzt mal an euch weiter, ob ihr da eine Einschätzung habt.
Wie viel Market Cap hat die Hecla?
Das kann ich dir gleich genau sagen. Es müsste so um die 3,8 Milliarden
oder sowas?
Genau.
Lars, letztes Jahr ist ja Silber auch schon mal ausgebrochen. Und du, alter Fuchs, hast dich da, glaube ich, auch schon positioniert mit einer Silberaktie. Ich weiß aber jetzt nicht mehr welche. Und hast da auch irgendwie schnell 40-50% mitgenommen innerhalb von 2 Monaten oder so, ne? Also korrigier mich, wenn das länger war. Aber
genau, und die hat auch gehalten. Also zuerst mal muss ich noch einmal... In diesem, es ist wirklich wichtig, das jetzt so zu verstehen, ich stelle Meinungen hinzu. Das heißt, damit möchte ich Sebastians Ausführungen zu Hecla, da bin ich nicht investiert, gar nicht in Abrede stellen. Nur vielleicht der Hinweis, Schätzungen bei Rohstoffaktien hinsichtlich der nächsten 12 oder 18 Monate, wenn der Silberpreis auf $15 fällt, dann ist das natürlich alles hinfällig. Das Geschäft basiert zu 100% auf den Edelmetallpreisen. Man kann die Kosten natürlich ein bisschen beeinflussen. Aber in der Tat, ich bin auch bullish für Silber. Ich bin gleich mehrfach investiert. Die Aktie, die du ansprichst, Timo, habe ich ja auch ganz offen in einem Podcast, in einer Podcast-Folge von mir diskutiert, als eine von 3 Silber-Spekulationen. Die ist relativ schnell. Fortuna Mining hieß die Aktie, die ist ein bisschen kleiner als Hecla. Und ist gut gelaufen, dann bin ich fast, ich habe gesagt, ja, ich habe da ganz offen meinen Plan geteilt, insofern kann ich es hier auch nochmal sagen, für die zweite Hälfte ziehe ich meinen Stop auf Einstand nach, der wurde fast wieder erreicht, weil natürlich, und das gehört auch zu solchen Aktien dazu, die sind recht volatil, hat aber gehalten und jetzt müsste ich aktuell etwas über 50, ja, weiß ich nicht, diese Woche 56-57% im Plus sein und ich halte auch weiter, weil für mich der Silberpreis einfach oberhalb von, na sagen wir mal grob $30, ziemlich bullisch aussieht.
Werbung. Wer unseren Podcast regelmäßig verfolgt, dem muss ich meinen By-the-Dip-Kollegen Lars Erichsen niemandem mehr vorstellen. Was einige unter euch aber vielleicht noch nicht wissen. Lars betreibt seit mehr als 10 Jahren sehr erfolgreich die Renditespezialisten und veröffentlicht dort exklusiv sein Lars Erichsen Depot. Das bedeutet, 100% seiner persönlichen Käufe und Verkäufe in Echtzeit völlig transparent mit allen Order-Details. Ich selbst bin tatsächlich schon seit Jahren sehr zufriedener Nutzer der Renditespezialisten und erhalte sehr viel positiven Input durch Lars Analysen und seine Käufe und Verkäufe, die er ausschließlich und exklusiv bei den Renditespezialisten teilt. Jetzt gibt es für euch eine Zufriedenheitsgarantie. Ihr könnt das Ganze 30 Tage lang risikofrei testen. Gefällt es euch nicht? Dann Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Ihr bekommt alle Käufe und Verkäufe von Lars 1:1 nachbildbar. Ihr bekommt zusätzlich Marktanalysen und persönliche Sprachnachrichten von Lars und monatliche Live-Events und direkten Support. Und das Ganze jetzt mit bis zu 40% Rabatt im Rahmen der aktuellen Sparaktion. Also, jetzt testen ohne Risiko. Alle Infos dazu unter rendite-spezialisten.de/Vorteil. Der Link dazu hängt unten in den Shownotes.
Und das kann dann gerade in Silber relativ schnell gehen. Und wir haben der Weg zu $35, das wären prozentual, wo sind wir, irgendwo 15% oder sowas. Das ist eben bei Silberminen dann auch schon interessant. Für mich ist es in so einem Markt logisch und nachvollziehbar, wenn man sich den Silberchart anschaut, der sieht eben auch nicht aus wie der kleine Bruder von Gold, sondern der hat letztlich ein Eigenleben. Eine gewisse Korrelation besteht, aber Silber ist dann eben volatiler. Da spielt auch die industrielle Nachfrage rein. Deswegen nehme ich da gerne Teilgewinne vor. Man kann ja in Korrekturen dann wieder aufbauen. Und Hecla Mining ist sicherlich nicht schlecht. Ich habe mich für Fortuna Mining und noch eine andere entschieden, die in der Vergangenheit beide besser gelaufen sind als Hecla. Und ja, also let's see, wer dann am Ende, vergleichen wir gerne mal, wo es besser gelaufen ist. Aber was ich auch unterstützen würde, ist die Zeit. Explorer kannst du machen, wenn du wirklich ein Edelmetall, so ein Hype bekommst. Auf den warten aber schon viele ganz schön lang. Und wenn du unbedingt sagst, ja, ich brauche aber den Verzehnfacher, dann kannst du theoretisch natürlich auch auf den Silberpreis selber mit einem Hebel spekulieren. Da hast du dann das Unternehmensrisiko rausgenommen. Also das wäre, halte ich auch nicht für sinnvoll.
Ich bin in Silber investiert mit einem ETC. Das macht so ungefähr 4% aus. Tatsächlich habe ich den jetzt so über 2,5 Jahre gerade mal nachgeschaut, 44% vorne. Also das ist eine mittelfristige Position bei mir im Satellitenportfolio. Also das würde ich jetzt nicht meinem Core-Portfolio zurechnen. Aber klar, 2,5 Jahre ist jetzt halt nicht nur einfach mal rein, eine Strecke mitnehmen und dann wieder raus. Sondern ich versuche da jetzt einfach noch mal ein bisschen länger drin zu bleiben. Und ich glaube, dass das richtig ist, was ihr sagt, dass der Silberpreis, ich glaube, wenn es über $35 geht, dann dürfte noch mal ein richtiger Schub einsetzen. Also dann könnte es auch sehr, sehr schnell in Richtung wahrscheinlich $50 gehen, ungefähr. Und ja, insofern, das versuche ich jetzt einfach erstmal ein bisschen mitzureiten und dann werden wir einfach sehen, wie sich das weiterentwickelt. Also
da habe ich noch, wenn ich noch mal eine Frage, das fällt mir jetzt gerade ganz spontan ein. Ich habe es ja hier häufiger gesagt und nochmal, es war verkehrt, Stand jetzt wäre es besser, ich hätte zur Jahrtausendwende nur physisches Gold gekauft, weil sich Gold besser entwickelt hat seitdem, rein prozentual. Weil ich aber damals dachte, ich will ein bisschen mixen, habe ich ungefähr viel zu viel Silber gekauft, auch physisch. Damals wenigstens noch ohne die Besteuerungsproblematik. Also das war noch nicht differenzbesteuert und so weiter. Und es gab noch keine Umsatzsteuern. Also sind die Unzen da schon ziemlich billig, alle im einstelligen Bereich in mein Depot gewandert. Und die habe ich auch im Wesentlichen noch. Sebastian, hast du eigentlich auch physisches Silber oder nur physisches Gold?
Nein, physisches Silber und physisches Gold. Also man sagt ja, das eigene Körpergewicht in Form von physischem Silber und das Gewicht der Hauskatze dann in Form von Gold.
Das habe ich noch nie gehört. Aber mein eigenes Körpergewicht in Silber.
Nee, das, ja, das ist so unter den Silberbugs so ein Mantra. Ja,
okay, eine, so ja, da muss ich nochmal los nächste Woche.
Da musst du, ja.
Also, aber kurz, die Katze deine Frage in Gold ist ja auch schon ganz ordentlich, ja klar. Naja,
das ja.
Aber Moment, Sebastian, also, du hast doch überhaupt keine Katze, oder?
Meine Eltern haben Katzen. Ach so, an ja, denen gut, kann ich mich ja messen. Ja. Weißt du, die haben eine kleine Katze und die haben eine große, dann kann ich ein bisschen changieren zwischen den Gewichten. Ja.
Okay. Okay. So eine richtig schöne, fette Garfield-Hauskatze. 14 Kilo Lebendgewicht.
So ein Brummerchen.
So ein Brummer. Schiebt seinen Bauch so über den Boden und freut sich des Lebens. Richtig so.
Aber Sebastian, du wolltest noch was sagen. Sorry.
Ich wollte eigentlich nur dich fragen, ob dein ETC Silber physisch ausliefert, wenn du wollen würdest. Weil das ist auch wichtig für alle, die zuhören, weil nur dann hast du auch die Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer. Und das ist ja bei Edelmetallen, es wird ja immer auch gerne verglichen, Edelmetalle schlechter gelaufen als Nasdaq oder zweifach gehebelter S&P und was weiß ich. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja um ein breit aufgestelltes Portfolio für verschiedene Eventualitäten. Aber wenn man reinrechnet, dass ich bei Edelmetallen eine steuerfreie Rendite habe, das macht ordentlich was aus, wenn ich da am Ende nicht die 26% Steuer bezahle. Und da ist es halt wichtig, dass man bei den ECCs wirklich darauf achtet, dass die auslieferbar sind physisch, weil nur dann ist auch vom Finanzamt aus gegeben, dass man nach einem Jahr in die Steuerfreiheit kommt. Und wenn der ETF zwar physisches Silber lagert, aber ich es mir nicht liefern lassen kann oder es ein Produkt aus der Schweiz ist, da gibt es auch immer Streit, dann geht es halt in Deutschland nicht. Aber wenn die Kriterien erfüllt sind und da gibt es welche am Markt, dann wollte ich das noch als Hinweis einfach mitgeben, dass man darauf achtet, weil das hinten raus natürlich bei einer guten Performance, und darauf hoffen wir ja, wirklich was ausmacht, wenn ich keine Steuern bezahlen muss.
Ja, unbedingt. Also das kann ich absolut bejahen. Bei mir ist physisch gedeckt und nochmal sehr, sehr guter Hinweis von dir. Gehen wir rüber zum Thema Nummer 3. Lars, du sagst, kenne dein Risiko. Klär uns auf, was steckt dahinter?
Ich muss es einmal oder möchte es gerne einmal mitbringen, einfach so aus den Erfahrungen der letzten Wochen. Und es ist natürlich ein allgemeines Thema und viele werden vielleicht auch sagen, ja, ja, weiß ich. Aber ich stelle immer wieder fest, wie viele sich nicht damit beschäftigen. Nämlich mit der Frage, was passiert, wenn es schief geht. Egal, ob mich Leute direkt anschreiben oder jetzt, ob es über einen Leserservice ist, zwei Punkte werden immer wieder zumindest ein bisschen nachlässig behandelt oder nachrangig. Und beides wäre gleichermaßen fatal. Erstens, wenn wir haben hier völlig unterschiedliche Bezeichnungen für unsere aktiven Portfolios. Aber wenn wir irgendetwas nicht für die Ewigkeit kaufen, und das lässt sich ja leicht abgrenzen, ein langfristiges Portfolio, ob da jetzt ETFs drin sind oder was auch immer. Wenn ich keine Verkaufsabsichten habe, dann ist das ein langfristiges Portfolio. Alles andere ist in irgendeiner Art und Weise aktiv geführt. Ob meine Kursziele jetzt in 3 Monaten oder in 18 Monaten oder 3 Jahren erreicht werden, weiß ich manchmal nicht vorher. Nur wenn ich weiß, ich werde die Aktie dann wieder verkaufen, dann brauche ich zumindest mal im Kopf eine ungefähre Vorstellung, was passiert, wenn das Ganze in die Gegenrichtung läuft. Also eine Form von Stop, ein Ausstiegsszenario. Und das hängt natürlich davon ab, wie volatil eine Aktie ist. Und darauf möchte ich gerne hinaus und dann gerne auch nochmal eure Einschätzung dazu. Wenn ich sehr spekulative Aktien in meinem Portfolio habe, dann haben die zwangsläufig eine kleinere Positionsgröße, nehmen die bei mir ein, als die großen langlaufenden Aktien. Selbst im aktiven Bereich unterscheide ich noch sehr, ob ich eben in eine kleine Silberaktie einsteige oder ob ich sage, ich glaube, jetzt wäre es mal wieder der richtige Zeitpunkt, für eine Zeit lang in ein Nasdaq 100 ETF zu gehen oder eine Meta zu kaufen oder so wie ihr eine Alphabet oder sowas. Das ist eben ein Riesenunterschied, diese Volatilität. Und die Gier danach, möglichst schnell, möglichst viel Rendite zu machen, die lässt das manchmal dann so ein bisschen übersehen. Und warum mache ich das heute? Weil sich vielleicht noch jeder an den letzten Montag erinnern kann. Und wenn man am letzten Montag 2-stellige Verluste in seinem Portfolio hatte, also im Gesamtportfolio, oder sogar 15% oder 20%, dann spricht vieles dafür, dass Risikopositionen zu hoch gewichtet sind. Ich weiß, ein bisschen erhobener Zeigefinger, aber man kann es ja auch blöd finden und für sich am Wochenende doch mal drauf gucken, wie ist mein Depot da strukturiert. Passt meine Positionsgröße zu dem Risiko? Ja, nein. Gerne nochmal eure Einschätzung dazu, damit ich nicht als einziger Oberlehrer hier stehe.
Kann ich fast nur Amen dazu sagen. Also du hast eigentlich den richtigen Punkt angesprochen und das ist auch etwas, was ich bei mir beobachtet habe. Ich habe mit 16, 17 angefangen, auch in Aktien zu investieren, in die hochspekulativsten Explorer und was es alles für Scheiß am Markt gab, weil ich habe nur Rendite gesehen. Volatilität hat in meiner Welt gar keine Rolle gespielt, ob die Aktie jetzt 10-mal so stark schwankt wie irgendein konservativer Wert, sondern es ging nur darum, um die Story und 100%, 200%, 300% als Chance. Aber sowas kriegst du halt nur mit einer hohen Volatilität. Und erst im Laufe der Zeit meiner Investorenkarriere, sicher auch natürlich durch Studium, also International Finance zu studieren und da sich mit Volatilitäten, mit Berechnungen, mit Wahrscheinlichkeiten, was das überhaupt bedeutet, auseinanderzusetzen, bekommst du ein ganz anderes Gespür. Und das haben aber viele Privatleute, und da kann ich in deinen erhobenen Zeigefinger-Modus mit einschwingen, das haben viele nicht. Weil man sieht immer nur die großen Chancen, aber nie die Downside und das Risiko, was damit verbunden ist. Und je spekulativer so ein Wert ist, desto geringer muss ich ihn irgendwo gewichten. Dann ärgern sich natürlich viele, dass wenn der Wert aufgeht und wirklich steigt, dass das viel zu wenig war. Aber wenn ich so einen Wert natürlich hochgewichte, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei fast 100%, dass es mich aus dem Rennen nimmt binnen kurzer Zeit. Also von daher, die Wohler von solchen Werten, die spekulativ sind, muss man wirklich mit ins Kalkül immer ziehen und über die Positionsgröße definitiv steuern.
Bei dir war es das Studium, bei mir war es, dass ich einfach so voll auf die Fresse bekommen habe, dass ich es mir anschließend auch gemerkt habe mit Anfang 20. Aber sowas von.
Ja, ich würde auch sagen, dass einer meiner größten Fehler, die ich überhaupt gemacht habe in meiner Börsenkarriere, tatsächlich einmal der Fehler war, ich habe es in einem anderen Video auch schon mal kundgetan, dass ich bei einem Wert, der eigentlich nur so ein Hop- oder Top-Wert ist, für den ich eigentlich eine ganz gute Entscheidungsgrundlage hatte zum Zeitpunkt der Investition, dass das Unternehmen dann nicht geliefert hat, geschenkt, aber dass ich die Positionsgröße viel zu groß gemacht habe, eben genau aus diesem Grund, zu viel da rein. Ich habe nur die Wachstumsprognosen gesehen und ja, war da wahrscheinlich einfach auch ein bisschen zu gierig und zu geblendet und habe mir nicht ausreichend darüber Gedanken gemacht, was kann denn da eigentlich schief gehen. Und das ist schlecht. Also das bedeutet, ich glaube, je größer der Wert ist, desto mehr kann man, glaube ich, auch von Anfang an rein akkumulieren. Und je kleiner der Wert ist, desto mehr unternehmensspezifische Risiken kommen ja auch mit dazu. Weil ob sich jetzt also ein kleinerer Wert, ob der jetzt einen halben Prozentpunkt mehr für einen Kredit bezahlen muss oder auch nicht, schlägt sich möglicherweise ganz anders in der Gewinn- und Verlustrechnung dann nieder, als das jetzt bei einem großen Dickschiff der Fall ist. Also einfach auch solche Aspekte spielen natürlich eine Rolle. Die Zinssensitivität ist nur ein Faktor. Es gibt noch zahlreiche weitere Faktoren, die damit reinkommen. Und ja, insofern kann ich das auch nur hundertprozentig unterschreiben.
Ja, dann ein Weckruf, können wir mal klären, ob eine Palantir da reingehört oder nicht. Ja. In so eine Reihe der hochspekulativen Werte, oder ist es ein No-Brainer?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Für diejenigen, die investiert sind, erstmal herzlichen Glückwunsch. Alles offenbar zum aktuellen Zeitpunkt richtig gemacht. Die Palantir hat alleine in dieser Börsenwoche um 40% zugelegt. Bombastische Zahlen gebracht fürs Gesamtjahr im Bereich der Regierungsaufträge. 45% mehr Umsatz als im Vergleich zum Vorjahr. Bei im Geschäft mit den kommerziellen Anwendungen, also Amazon, United Airlines und mit wem sie da alles zusammenarbeiten, 64% Umsatzsteigerung. Auf jeden Fall auch das EBITDA ordentlich gesteigert und die Erwartungen mehr oder weniger pulverisiert. Zugleich ist bei Palantir immer das Thema angesagt, dass sie, also ich glaube, sie hatten schon vor 2 Jahren ein Kursumsatzverhältnis von 50. Jetzt haben sie, glaube ich, ein Kursumsatzverhältnis von 80, aber sie stehen, was weiß ich glaube, 10 oder 12 Mal höher als noch vor 2 Jahren. Und insofern zeigt das, dass die Aktie zwar auch enorm nach oben gepusht wurde, aber dass offenbar das Wachstum auch nicht im Gleichklang mitgelaufen ist, aber auf jeden Fall die Erwartung. Und das liegt natürlich auch daran, dass Palantir sehr, sehr gut positioniert ist im Bereich KI und als einer der Hauptprofiteure gilt. Und gleichzeitig dann aber auch sowas, ich weiß nicht, sowas leicht Verruchtes irgendwie mitbringt. Also so einen leichten Nimbus von, ja, mit Geheimdiensten arbeiten die zusammen und sie profitieren irgendwie auch von diesen geopolitischen Unsicherheiten. Gleichzeitig ist dann irgendwie Peter Thiel auch noch drin. Also das heißt, es gibt genug Gesprächsstoff über die Palantir, was jetzt einfach mal so ganz kurz zusammengefasst ist. Und jetzt ist halt die Frage, bei 110, 112 Dollar. Sollte man da noch einsteigen? Wäre das noch eine Position, die ihr spannend finden würdet?
Also, ich kann es kurz machen. Ich finde die Aktie zu teuer. Ich muss aber auch ganz selbstkritisch sagen, wir hatten den Wert schon mal. Da fand ich ihn auch schon zu teuer. Wir haben jetzt ein KGV und für nächstes Jahr von 308 und das bei erwartetem Umsatzwachstum von 30% und 2026 24% und beim EBIT von 40% für dieses Jahr, also 2025 und nächstes Jahr haben wir 28%. Also wenn man hier mal Wachstum, KGV und alles ins Verhältnis setzt und ein paar andere Werte, muss ich sagen, die Aktie ist getrieben, genau wie du sagst, von diesem, man weiß nicht so genau, was sie da machen mit Geheimdienstinformationen und sie sagen ja, dass die KI-Anwendungen die Kunden ihnen mehr oder weniger aus den Händen reißen, aber selbst dafür finde ich eine Palantir viel zu teuer. Und man muss ja auch sagen, also Palantir hat um die 40% Regierungsanteil in den Umsätzen, einen hohen Anteil in den USA. Wenn da jetzt Sparmaßnahmen mal kommen würden oder angenommen Elon Musk streicht hier übers Doge-Department das alles zusammen, da ist auch ein Risiko drin. Weil wenn du natürlich mit Regierungen Geschäfte machst, da kann auch schnell mal wieder der Wind wechseln und man geht vielleicht in eine andere Richtung. Also von daher, ich mach's kurz, ich finde die Palantir viel zu krass überbewertet und zu teuer auf dem aktuellen Niveau.
Ich schärfe die Frage nochmal ein bisschen. Vielleicht war es ein bisschen zu ungenau gestellt. Vielleicht ist das, was jetzt viele Anleger im Kopf haben, ist Palantir die nächste Nvidia und ich bin nicht mit dabei, wenn die Palantir in dem Fall dann nochmal ja, so durch die Decke geht, wie das in den letzten 2 Jahren bei der Nvidia der Fall war. Könnt ihr das
selbst dann würde ich auf einen Rücksetzer warten. Ich kann es nachvollziehen, aber selbst dann würde ich auf einen Rücksetzer warten.
Ja, also wenn es das denn braucht, aber meine Güte, jeden Tag verpasse ich irgendwelche Chancen an der Börse, weil ich nicht vorher weiß, was passiert. Und sicherlich, wenn ich mich mit meinen Schwächen auseinandersetze, dann ist es sicherlich manchmal sehr hoch bewertete Aktien auch in einem sehr hoch bewerteten Zustand dann zu kaufen, in der Annahme, dass der Markt diese Aktien oder viele Anleger diese Aktie eine noch höhere Bewertung zugestehen. Das stimmt. Da fehlt mir vielleicht einfach die Reddit-Mentalität, die ja dann in dem Fall auch völlig korrekt war. Von daher habe ich auch unter charttechnischen Aspekten, ich weiß nicht, wie oft ich die Aktie im letzten Jahr auf dem Tradermacher-Kanal beziehungsweise in dem Report besprochen habe, dass sie so häufig nachgefragt wird, denke ich, in den letzten 12 Monaten, also locker 20 Mal oder 25 Mal. Und 25 Mal lautet die charttechnische Aussage, das ist bullish. Du hast da einen klaren Aufwärtstrend. Jedes Mal wird an den bereits eine 21-Tage-Linie gekauft. Wir sehen nicht mal große Retracements. Und wenn, dann werden sie sofort wieder gekauft. Es gab nicht mal eine 38-prozentige Korrektur, was immer noch bullish gewesen wäre. Gab es alles nicht. Bullish, bullish, bullish. Bis jetzt. Auch der letzte Rücksetzer am Montag war nachzuhören, wer es möchte. Einer aus meiner Sicht bullische. Als Investor habe ich die Aktie klar verpasst und ich würde sie auf diesem Niveau nicht mehr kaufen, weil, die Gründe hat Sebastian gesagt, es besteht für mich keine Möglichkeit, es sei denn, es kommt noch etwas hinzu zu dem Geschäft, was bis jetzt noch nicht in den Umsätzen drin ist, dass man hier kurzfristig in diese Bewertung reinwächst. Noch dazu, und das ist letztlich eine Zange von beiden Seiten, im letzten Jahr oder beziehungsweise im abgeschlossenen 23er Jahr betrugen die Share-Based Compensations fast 500 Millionen US-Dollar. Das muss man sich überlegen. Im letzten Quartal war es etwas weniger, 175 Millionen. Das heißt, Anleger werden ja auch noch permanent verwässert durch die Ausgabe neuer Aktien. Insider haben, das sei ihnen gegönnt, ja, selbstverständlich. Insider haben im recht großen Umfang ihre Aktien verkauft. Natürlich auch aufgrund dieser Share-Based Compensation. Also du kriegst die Aktien und du verkaufst sie dann am Markt. Nicht genau die du bekommen hast. Die haben meist auch eine Haltefrist von ein paar Monaten. Das ist, wie gesagt, gar kein Vorwurf. Aber man muss da auch akzeptieren, ja, wenn du die Aktie bei 10 Dollar gekauft hast, dann kannst du dir jetzt auch erlauben, wenn sie eine 40% Korrektur macht. Aber so eine Bewertung, immer und ausnahmslos, kriegt in einer Risk-Off-Phase, ob wir die nun dieses Jahr sehen oder 2026, kriegt drauf und nicht 20%, sondern 50% oder 60%. Also, wer hier bei $10 gekauft hat und sagt, das ist die beste KI-Aktie, die man haben kann, Glückwunsch, sehr guter Riecher. Aber nun steht sie bald halt bei über $100 und auf dem Niveau werde ich sie dann erst recht nicht mehr kaufen.
Wäre für euch Palantir ein Kauf, wenn sie billiger werde, oder schließt ihr die Aktie aus?
Was ich mir vorstellen könnte, wäre mal so ein Mini-Zock, vielleicht mal 500 oder 1000 Euro und dann mit einem kleinen Hebelchen oder so da rein. Also falls mal wirklich eine drastische Gegenbewegung kommen würde. Also nur mal so zum Spielen. Das wäre was. Ich würde sie aber auf gar keinen Fall, würde ich sie jetzt shorten. Also ich glaube, das wäre Wahnsinn. Das geht nicht gut, denke ich. Und ansonsten so fürs Satellitenportfolio, also mittelfristig, ehrlicherweise nicht. Ich glaube, ich würde in der Tendenz, wenn ich die Wahl hätte, das ist ja ein sehr offensiver Wert. Und wenn ich jetzt die Wahl hätte zwischen allen offensiven Werten, die es so gibt, dann würde ich in der Tendenz aktuell wahrscheinlich eher immer Bitcoin aufstocken. Also ich weiß, man kann jetzt Bitcoin, Palantir irgendwie nicht vergleichen, sondern halt nur so sozusagen, wenn ich einen Offensivspieler suche für Satellitenportfolio, dann würde ich immer Bitcoin, glaube ich, vorziehen.
Ich möchte auf die Frage nicht antworten, weil die Antwort nichts mit dem Unternehmen, sondern mit dem Investorenkreis zu tun hat. Und genauso wie ich mir ja vorgenommen habe, nicht über diese Stöckchen zu springen, möchte ich aber auch anderen keine hinhalten, über die sie dann springen müssen. Von daher verweigere ich die Aussage.
Okay, also ich würde Palantir definitiv kaufen, wenn sie billiger wäre. Erstmal taktisch, ob langfristig bin ich bei dir, Timo, da wäre ich mir auch aktuell ein bisschen unsicher. Aber ich halte den Wert für spannend, aber es war halt ein Wert. Es gibt ja Aktien, die sind immer teuer. Die haben immer ein KGV 30, 40, 50. Die musst du halt irgendwann kaufen, weil gibt es auch etliche Studien, die bleiben immer teuer. Aber eine Aktie mit einem 300er KGV, da war mir Palantir einfach immer zu teuer. Aber ich bin da voll bei Lars, dass wenn wir jetzt mal so ein Risk-Off-Event im Markt sehen, dann kann man bestimmt seine Chance bei Palantir bekommen. Und wenn die dann weiter mit KI und ihren ganzen Geschäftsmodellen weitermachen, dann wird das bestimmt auch eine interessante Aktie danach werden. Aber da müssen wir jetzt erstmal Geduld haben.
Ist denn Alphabet schon interessant genug für dich?
Lieber Freund, direkt nach Veröffentlichung der Zahlen am nächsten Tag, also Alphabet ist ja abends, die Zahlen kamen am, lass mich überlegen, es müsste Dienstag gewesen sein. Dienstagnacht, Dienstagabend?
Ja, 20, oder? Irgendwie nach Börsenschluss auf jeden Fall.
Ja, nach Börsenschluss, also ich glaube am Dienstag. Also ich habe direkt am nächsten Tag, es müsste dann der, was erzähle ich hier? Ich gucke hier einfach mal nach. Haben doch alles, heutzutage hat man doch als moderner Mensch alles im Smartphone.
Ja, so. War Dienstag nach Börsenschluss.
Dienstag. Genau. Dann habe ich direkt am Mittwoch, da habe ich nachgekauft, da hast du die Alphabet genau, 5. Februar, 7% billiger bekommen. Und das war natürlich für mich als jemand, der die Alphabet schon länger hat und ich habe die im langfristigen Portfolio mit drin, natürlich absolut perfekt, die Aktie jetzt aufzusammeln. Denn ich muss sagen, ich fand jetzt die Zahlen, ich kann mal einen kurzen Abriss machen der wichtigsten Sachen. 4. Quartal, fast $100 Milliarden Umsatz, 12% Wachstum. Dann die Google Services sind um 10% gestiegen auf 84 Milliarden, also im Gesamtjahr. Dann Google Cloud hatten wir 30% Wachstum auf 12 Milliarden. Und dann hatten wir das gesamte operative Einkommen 31% Wachstum. Die Marge hat sich nochmal verbessert und die Earnings per Share sind um 31% auf $2.15 gestiegen. Also da muss ich sagen, der Markt war dann enttäuscht, wie bei so vielem. Es fiel mir schon bei Microsoft auf, da hat man ja beim Cloud-Wachstum bei Azure gesagt, naja, irgendwie nur 30% Wachstum. Wir hatten doch mit 32% gerechnet. Ich muss sagen, also bleiben wir mal kurz bei Microsoft, auf der Basis, wo die 30% Wachstum generieren. Das ist eine unglaubliche Menge an Umsatz, die da dazu kommt. Und ich muss auch sagen, Alphabet ist jetzt zwar auf Platz 3 nach Amazon und Microsoft, was das Cloud-Geschäft angeht, aber ich sehe da auch noch viel Aufholpotenzial und ich sehe, dass das Unternehmen sich langsam diversifiziert. Wir haben hier den größten Suchmaschinenbetreiber mit Google, wir haben YouTube mit dem Paket, was vielleicht irgendwann mal ausgegliedert wird. Das heißt, wir haben hier diese Spin-Off-Fantasie drin, wir haben Android mit drin, wir haben den Google Chrome mit drin, wir haben jetzt das Cloud-Business. Und Alphabet, wir waren gerade bei Palantir, KGV 308 für 2026. Eine Alphabet bekommt man für 2026 mit einem KGV von 18. Und wer sich mal die Mühe macht, die Tech-Werte durchzugucken, die Max 7, da ist keiner annähernd in dieser Riege irgendwo dabei. Da haben wir eher KGV deutlich über 20, deutlich über 30. Tesla brauchen wir gerade gar nicht reden. Also von daher, wenn ich eine Aktie wie Alphabet wirklich, die ich gut finde, an einem Tag mal 7% billiger bekomme, weil Erwartungen enttäuscht wurden, wo man dann wirklich so ins Klein-Klein geht und sagt, wollte ich jetzt 30% oder 31%, das macht mir nichts aus. Und man muss auch sagen, manche haben ein bisschen kalte Füße bekommen, weil Google auch massiv oder Alphabet natürlich in Rechenzentren rein investiert und in KI-Infrastruktur und was weiß ich alles. Aber die haben halt auch eine Menge Cash und die haben auch einen riesigen Free Cash Flow immer noch. Die können sich das auch leisten. Die bringen sich jetzt nicht um durch diese, müssten 75 Milliarden Dollar Investitionsvolumen gewesen sein. Also von daher, für mich ist das ein Wert, der momentan von dem Mac 7 wie ein bisschen ein Schmuddelkind betrachtet wird. Aber da ist auch viel Fantasie mit drin. Also lass da nur wieder einen Durchbruch im KI-Bereich bringen. Lass das Cloud-Wachstum zunehmen. Amazon und Microsoft kämpfen eh damit, dass sie gar nicht genug Infrastruktur und Kapazität haben für die Kundenanfragen. Dann wechseln da noch ein paar mehr zu Google wieder rüber. Also ich bin bei so einem Wert, bei so einer Free-Cashflow-Maschine total entspannt und muss sagen, wenn ich die wirklich von einem Tag auf den anderen mit 6-7% Abschlag bekomme, dann lege ich da ein bisschen nach. Also das ist dann No-Brainer.
Du hast die auch gekauft, als die, ich glaube, im letzten Jahr nochmal so in Richtung 150 Euro oder Dollar, das weiß ich jetzt gar nicht mehr, aber irgendwie so in diese Gegend gedippt sind. Da hast du sie auch nochmal aufgestockt, oder?
Absolut. Also die Alphabet, die kaufe ich eigentlich regelmäßig. Ich habe ja ein langfristiges Depot mit Aktien, teilweise Dividendenwerte, teilweise aber auch Wachstumswerte. Und wenn ich Werte, die ich gut finde, einfach billiger bekomme, dann kaufe ich die gerne nach. Also ich kaufe langfristig so gut wie nie einen Ausbruch, sondern ich warte immer auf meine Chance, dass ich entweder eine breite Marktkorrektur bekomme und kaufe nach oder halt, wenn Earnings kommen, da gucke ich dann nach. Da reichen ja mittlerweile kleine Enttäuschungen, dass du schon 10% Abschlag drin hast. Das kaufe ich jederzeit nach. Ist mir aber auch wurscht, wo die Aktie in dem Jahr steht, weil ich bin langfristig hier investiert.
Ja, ich habe den Dip nicht genutzt. Ich bin aber auch schon groß investiert, bin auch recht solide vorne, also recht weit vorne mit dem Wert, kann man schon so ausdrücken. Und ich habe ja auch eine große Position in dem Nasdaq 100 plus. Ich habe ja auch den MSCI World, also aber in dem Fall dann halt den SRI. Okay, da ist Alphabet jetzt nicht drin, aber also um es kurz zu machen, also zu viel soll es ja dann auch nicht sein. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei ist diese 75 Milliarden CapEx für KI-Investitionen. Das passt irgendwie gerade nicht so richtig ins Sentiment rein im Kontext von DeepSeek. Aber ansonsten muss ich sagen, ja, Alphabet ist seit Jahren schon der günstigste Mac 7 Wert. Und das möglicherweise aber auch zu Recht, weil sie diejenigen sind, die am meisten angegriffen werden. Also das Werbegeschäft, ploppen überall neue Mitbewerber auf, Amazon, Netflix und so weiter. Dann im Cloud-Business sind sie nicht die stärksten, da sind sie nur Platz 3, also weit, weit entfernt von Microsoft und auch von Amazon. Und dann materialisieren sich halt diese ganzen Moonshots irgendwie noch nicht so richtig. Also Gemini ist übrigens auch noch der schlechteste Player, würde ich sagen, also aus meiner subjektiven Einschätzung heraus, also bei den Anwendungen generativer KI. Also ja, da kommt schon einiges zusammen, was vielleicht nicht so sehr für Alphabet spricht, aber trotzdem bin ich nach wie vor ebenfalls überzeugt, dass Alphabet gut funktionieren wird und also wirklich langfristig, und bleibe sehr gerne weiter investiert, aber wie gesagt, muss jetzt auch nicht jeden kleineren Dip nutzen, um noch weiter anzudecken.
Ja, da drücke ich die Daumen, und ich glaube auch nicht, dass Alphabet ein schlechtes Unternehmen ist. Ich musste selber einsehen, ich war früher nicht, das ist ein paar Jahre her, dass ich mich entschieden habe, ich setze diese Entwicklung und letztlich auch diese großen Burggräben der Tech-Unternehmen ein bisschen langweilig vielleicht. Amazon hatte ich schon früher gekauft, einfach behalten. Das ist schon fast 10 Jahre her. Mit dem Nasdaq 100 um. Weil mir gerade so im Cloud-Business Microsoft ist mal sehr viel schneller gewachsen. Die haben unter dem Strich aber jetzt in den letzten 12 Monaten am schlechtesten performt. Das war für mich kein klares Bild. Also habe ich mich für den Nasdaq 100 entschieden, den ETF. Und jedes Mal, wenn der einen Dip macht, stelle ich mir die Frage, oder auch eine Alphabet, was ist jetzt spannender? Eine Alphabet zu kaufen oder den Nasdaq 100? Auf Sicht von 3 Jahren ist der Nasdaq 100 besser gelaufen als Alphabet. Zuletzt hat Alphabet wieder ein bisschen outperformed. Also wenn wir jetzt auf das Jahr, auf die letzten 12 Monate schauen, müsste Alphabet einen Tick besser gewesen sein als der Nasdaq 100. Und ich finde das Unternehmen auch spannend, insbesondere weil es ja eigentlich so vielschichtig ist. Ausgerechnet das Business, was aber momentan noch einen Großteil der Umsätze beisteuert. Neben Cloud ist das nun mal das Ad-Business, also Advertisement-Werbung. Und da habe ich eben nicht so eine, zumindest sehe ich da ziemlich viele Wolken oder Unklarheit am Horizont. Wenn wir jetzt schon schauen, wie sich das Suchverhalten durch die Verwendung der Large Language Modelle die Suchmaschinen am Ende des Tages nicht ersetzen, aber sicherlich einen Teil dessen übernehmen und auch immer besser werden und auch immer mehr Open Source werden und letztlich für jeden verfügbar, das macht für mich das Suchmaschinengeschäft zu einer unsicheren Komponente in dem Leistungsspektrum von Alphabet. Und wie schnell dann die anderen Bereiche, wie gesagt, die finde ich spannend, von Willow bis hin zu, dass Google übrigens, habe ich gerade einen interessanten Artikel letzte Woche gelesen, Google einen Teil seiner Services dem Militär zur Verfügung stellt. Der Autor kam übrigens zu der Erkenntnis, dass das Entschuldigung, auch mal für Palantir nachteilig sein könnte, aber soll jetzt gar nicht ein Palantir-Bashing sein. Also ich finde vieles spannend, aber das Kernprodukt, das macht mir ein bisschen Sorgen. Deswegen wird auch beim nächsten Mal, wenn ich mir die Frage stelle, soll ich einen Nasdaq 100 oder Alphabet nehmen, bei mir die Antwort lauten,
dann doch lieber Palantir.
Dann kaufe ich eben Palantir. Und endlich auch Infineon, jetzt wo die steigen. Palantir und Infineon. Genau. Nee, manchmal mache ich es mir dann auch einfach.
Wie ist das denn bei Bitcoin? Machst du es dir da auch einfach oder?
Ja, wir wissen ja immer noch nicht ganz genau vorher, wie wir dann das Thema benennen. Und letztlich bespreche ich das hier auf eine Art und Weise, wie vielleicht auch ein YouTube-Titel, vielleicht klingt der auch tatsächlich am Montag so. Was man sagen muss, ist, dass wir vielleicht so eine Gegenbewegung sehen von der Euphorie, die rund um Trump beziehungsweise dann der Ernennung und dann auch zu sagen, ja, strategische Reserve und all diese ganzen. Also wer hätte gedacht, dass wir, wenn all das passiert, was passiert ist, eigentlich hätte Bitcoin bei 120.000 US-Dollar stehen sollen, seien wir doch mal ehrlich, oder 130.000 US-Dollar. Und wir sehen, dass es derzeit offensichtlich auch Abgeber im Markt gibt. Und ich möchte nicht oberlehrerhaft, sondern nach bestem Wissen und Gewissen, dass man drüber nachdenkt, was möchte ich hier eigentlich? Was ist meine langfristige Position? Und da bin ich drin und ich habe an meinen Kurszielen, an meiner Zielzone überhaupt nichts zu ändern. Also ich glaube nach wie vor, dass ich mein Drittel bei 150.000 Dollar oder höher verkaufen kann. Und nicht irgendwann, sondern in den nächsten 18 Monaten. Aber das erlebt ihr vielleicht auch, egal, du musst ja nur irgendwo Bitcoin reinschmeißen und dann kannst du dir sicher sein, das langt eigentlich schon. Also klar, Robert Habeck reinschmeißen geht noch schneller, aber Bitcoin reinschmeißen funktioniert eben auch, um ganz, ganz viele Reaktionen zu erzeugen. Und da frage ich mich, sind die eigentlich wirklich long and strong, so wie sie sagen, oder wollen die auf gar keinen Fall aber wieder Rendite abgeben? Und ich finde, das aktuelle Kursgeschehen bei Bitcoin ist immer noch eine Konsolidierung auf hohem Niveau. Wenn wir aber hier die Tiefs unterschreiten, wenn wir uns das jetzt auf die Sicht der letzten Monate anschauen, um die 92.000 US-Dollar, knapp drüber 92.500 US-Dollar, wenn wir da mal runterrutschen, auch auf Tagesschlusskurs, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass eine ganze Menge von wahrscheinlich auch gehebelten, euphorischen Marktteilnehmern, die sich tagtäglich selber Mut zusprechen, dann kann ich wirklich nicht ausschließen, dass wir nochmal einen richtigen Washout bekommen. Und der darf dann sicherlich bis $80,000 reichen. Tiefer, da kann mir keiner mehr erzählen, dass das irgendwas mit dem Zyklus noch zu tun hat. Das muss man dann eben auch mal anerkennen. Und das muss auch jeder langfristige Investor akzeptieren. Es gibt hier nichts geschenkt. Und für mich ändert sich nichts, aber sich selber nochmal einen Plan zu machen, was wollte ich hier eigentlich, wie bin ich hier investiert, das erschien mir eigentlich ein bisschen aufbauend auf das Risikothema. Das erschien mir aber ganz sinnvoll. Ansonsten ist die Jammerei nachher groß und das ist natürlich das Allerschlimmste.
Wenn es den Washout gibt, das sind doch gute Nachrichten für mich.
Ja, 30.000 erreichen wir. Sebastian, wenn wir 30.000 sind, dann werde ich vorher verkauft haben und zwar alles, steuerfrei im Übrigen, es wäre immer noch ein Gewinn, weil das darf jetzt in den nächsten 12 Monaten, dann kannst du jeden Zyklus, dann kannst du alles vergessen, dann ist irgendwas schiefgegangen. Wenn Bitcoin auf $30,000 fällt, bin ich raus. Und wenn du dann drin bist und dann verzehnfacht es sich, dann soll es so sein.
Aber wenn du es vergleichst, also es ist jetzt vielleicht nicht der perfekte Vergleich, eine Amazon, aber wo die Aktie herkommt und wie heftig die Drawdowns zwischenzeitlich waren mit 80%, ich kann mir gut vorstellen, dass wir bei Bitcoin schon allein aufgrund der Volatilität, also heute haben wir es mit der Volatilität irgendwie, aber da kannst du ja schon die Jahresschwankungen errechnen, die zumindest eingepreist sind in der ersten Standardabweichung. Da würde es mich nicht wundern, wenn wir nochmal auf 30.000 bis 40.000 kommen.
Ja, aber wo kommt die Korrelation her? Bei Bitcoin wäre ja dann alles zerstört. Wir haben, okay, vielleicht nicht so viel Liquidität im Markt, wie man das viele jetzt zu diesem Zeitpunkt erwartet haben, aber du weißt, dass du in den nächsten 12 Monaten keine stringente Geldpolitik haben kannst. Selbst wenn die Inflation stiege, haben eben einige Leute weniger. Aber du kannst den Zins nicht in den nächsten 10 Monaten verdoppeln. Das heißt, wir erwarten und wir haben derzeit ein recht liquides Umfeld. Und wenn trotz all dieser Korrelation Bitcoin dann einfach fiele, dann wäre das ja komplett anders als in der Vergangenheit. Und wenn du dich jetzt nur auf den Kurs konzentrierst, kannst du sagen, naja, warum sollen die nächsten Monate auf $30,000 sein? Aber das wäre meines Erachtens besorgniserregend. Nicht zuletzt, weil ETF-Anleger, gerade im Bitcoin-Bereich, die ja jetzt auch mit an Bord sind, die werden sich das nicht so lange ansehen. Das ist am Ende des Tages, wenn du willst, dass es angekommen ist, um zu bleiben und institutionell wird, dann musst du auch damit rechnen, dass Institutionelle so handeln, wie sie eben handeln und Verluste begrenzen. Die schieben das nicht alles in ihre Wallet und haben 10 Jahrespläne. Das sieht super aus in irgendwelchen LinkedIn-Posts, aber man muss akzeptieren, dass wir jetzt auch sehr viel spekulatives Kapital da drin haben.
Wenn Kollege Saylor einen Margin Call bekommt, dann sieht es sowieso anders aus im Markt.
Den kriegt er vorher, aber nochmal, nicht, dass ich hier zum Bitcoin-Bären abgestempelt werde. Das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, diese Zusatzprodukte, die MicroStrategy jetzt mit anbietet, also die übrigens ja jetzt nur noch Strategy heißen oder sich zumindest umbenannt haben oder umbenennen wollen und auch dann in diesem Orange und so weiter. Ich glaube, dass vorerst zumindest diese Strategie aufgehen wird. Also das war hier keine Crash-Ansage, nur nochmal, um das zu verdeutlichen. Timo, bitte, jetzt mach dir mal keine Sorgen.
Nein.
Bei Solana fällt dann ja auch, wollte ich nur mit dazu sagen. Ne?
Das Ach tut so. Mir leid. Ja, das ist ja doof. Nee, dann.
Denn doch nicht.
Ich muss kurz weg, ich muss mal in Solana suchen. Also, Sebastian, wann kaufst du denn? 80.000 oder wirklich erst bei 30.000?
Ich habe bei sowas kein klares Kursniveau. Ich gucke mir da einfach die Marktdynamik an. Aber 80.000 gefühlt ist mir zu hoch. Also Bitcoin, wie gesagt, ich weiß immer die alte Leier mit der Volatilität, aber es ist ein so stark schwankendes Asset, wo Lars kann durchaus recht haben, vielleicht sind wir bei 150.000 Ende des Jahres, aber allein die Schwankungen, die sind nach oben genauso wie nach unten. Und wenn hier mal Dynamik reinkommt, ich würde so sagen, gefühlt bei 50, da würde ich dann anfangen, zwischen 40 und 50.
Ja, aber ich glaube, bis 50 wird es nicht kommen, einfach deswegen, weil ich glaube, wir hören vorher ein, zwei laute Sprüche wieder aus dem Weißen Haus, die auf jeden Fall mega bullish sind. Also
könnte,
dann gibt Michael Saylor noch irgendwo ein großes Interview und sagt, Bitcoin nächstes Jahr 1 Million oder so. Also jetzt ganz drastisch ausgesprochen, aber also man kann ja, man sieht ja, dass halt, wenn diverse prominente Personen, Musk, Trump, Saylor, halt einfach irgendwas wieder announcen, sehr bullische Prognosen abgeben und dann möglicherweise auch wieder neue Kursziele von Investmenthäusern rauskommen. Also dass da sehr viel newsgetriebenes Aufwärtspotenzial auch weiterhin da ist, selbst wenn jetzt nicht mehr der große geldpolitische Rückenwind von der Fed kommen sollte.
Das ist aber für mich genau der Grund, wo ich sage, weißt du, wenn du so ein Kursziel raushaust mit einer Million und dann kaufen alle, das ist, um den alten Costolani zu bemühen, wirklich also schwache Hände Deluxe, weil irgendeiner rotzt eine Million Kursziel raus und dann kaufen Leute. Das ist genau das, warum ich sage, da will ich jetzt aktuell nicht dabei sein, weil ich, und vielleicht liege ich falsch, dann lebe ich damit, das ist auch okay. Aber da sage ich, die müssen raus aus dem Markt. Da muss es erstmal einen Washout geben, wie Lars gesagt hat.
Ja, lass mich dann doch noch das Fazit dranhängen, wenn ich das mitgenommen habe. Es kommt mir nur darauf an, dass man, wenn man sagt, ich halte das Ding sowieso, dass man das auch macht. Weil mit dieser Hin- und Her-Zockerei wirst du damit nicht glücklich in dem Markt. Und wenn ich bei Bitcoin, guck dir doch mal zuletzt, in den letzten Monaten gibt es etliche Software-as-a-Service-Unternehmen, die hatten deutlich mehr Volatilität als Bitcoin. Wir schwanken zwischen 110 und von mir aus 90 oder 92.000. Das ist ja, wenn man das nicht erträgt, dann ist man vielleicht auch nicht im richtigen Basiswert drin. Und unter dem Aspekt, wer long and strong ist, der sollte dran denken, eben nicht nur long, sondern eben auch strong. Und du kannst es nur kaputt machen, indem du dich da rausspülen lässt. Jetzt hätte ich beinahe gesagt, macht euch keine Sorgen. Aber nee, das nicht, dass es hier nachher heißt, das konnte ja gar nicht fallen. Ja, meine Güte. Wenn es jetzt schon 150 wert wäre, dann stünde es jetzt bei 150. Also, da ist...
Wir schreiben das trotzdem aufs Thumbnail, keine Sorge.
Bitcoin, macht euch keine Sorgen.
Macht euch keine
Sorgen. Genau. Und wenn euch das nicht reicht, dann holt euch halt den heiligen Amumbo.
Richtig, genau. Was ist denn das eigentlich, Sebastian?
Ja, letztes Thema. Hörerfrage von Michael, aber der heilige Amumbo kommt im 2-Wochen-Takt von mindestens 3 Leuten als Hörerfrage. Der heilige Amumbo geboren, Timo, verbessere mich, ich glaube im Reddit-Forum, oder? Dort wurde er, hat er die Welt erblickt. Also kurzum, es ist ein ETF von Amundi und zwar ein zweifach gehebelter ETF auf den MSCI USA. Und er wird als heiliger Amumbo einfach gehypt, weil man sagt, naja, in Anbetracht der Stärke der USA in den letzten Jahren, eigentlich genau genommen seit der Finanzkrise, muss es ja eigentlich ein No-Brainer sein, wenn ich mir die Rendite, die da geliefert wird, wurde Hebel, weil wir hatten keine großen Crash, wir hatten keine großen Rücksetzer, wir hatten zwar in Corona, ja, da hatten wir mal einen ordentlichen Rücksetzer, der sich sofort V-förmig erholt hat, also so schnell konnte man wahrscheinlich gar nicht verkaufen und zweifeln, wie der Markt wieder zurückgeschnallt ist. Und da macht es doch Sinn, zweifach gehebelt reinzugehen. Und die Frage an uns ist einfach, was halten wir vom heiligen Amumbo? Meine Antwort, wir hatten das Thema schon mal, Pfadabhängigkeit bei Hebelprodukten. Das heißt, man holt sich immer die doppelte, und jetzt sind wir nochmal beim Stichwort Volatilität rein, aber nicht unbedingt immer den doppelten Hebel. Also man kann da die Renditen auf den gängigen Plattformen, beispielsweise Extra ETF und so, mal vergleichen. Der Hebel von 2 über einen längeren Zeitraum, der funktioniert jetzt zwangsläufig nicht immer. Es ist mal 1,8, mal 1,7, aber das Risiko wird natürlich gehebelt. Das heißt, man holt sich mehr Risiko ins Depot rein, aber hat nicht die gleiche Hebelwirkung. Das liegt einfach an der Mathematik, der Pfadabhängigkeit, dem sogenannten Volatility Drag. Also wer da tiefer einsteigen will und das verstehen, gibt es zig Abhandlungen dazu. Ich muss halt sagen, beim heiligen Amumbo, man muss zum einen wissen, er ist teurer. Das heißt, er kostet 0,5% oder 0,5% im Jahr. Im Gegensatz zum ungehebelten Produkt von Amundi mit 0,03%. Kann man jetzt auch sagen, ist mir aber egal, weil die Rendite, die ich mir da reinhole, wenn die Märkte weiterlaufen, dann ist er halt eben teurer. Es ist ein Swap-Produkt, gut, muss man auch für sich beurteilen, ob man einen Swap haben will oder physische Variante, die gibt es natürlich bei so einem Hebelprodukt jetzt nicht. Kann man aber auch sagen, gut, ist mir wurscht, weil Rendite, Rendite, Rendite. Jetzt muss ich aber sagen, das Eigentliche ist an der Sache die psychologische Komponente, weil wenn wir einen Marktabschwung bekommen, 40% oder 50%, ist das Ding halt aus dem Rennen rausgefallen. Und Abschwünge von 50%, ich habe mir mal noch vorhin eine Statistik gezogen, die hatten wir im Markt schon mehrfach. Also zuletzt im 2008, große Finanzkrise, fast 50% ging der amerikanische Aktienmarkt runter. Wir hatten sogar schon heftigere Rückgänge. Also von daher muss ich sagen, ich habe den heiligen Amumbo nicht. Ich kann es mir vorstellen, wenn ich ein Hebelprodukt wollen würde in einer ETF-Verpackung, ihn mal taktisch reinzunehmen. Aber da muss ich sagen, wäre mir ein Hebel von 2 einfach viel zu gering. Dann würde ich ein Zertifikat oder was anderes nehmen mit einem Hebel 5 oder 10, also ein bisschen mit mehr Schmackes. Langfristig will ich da keinen Hebel drin haben, weil es kann durchaus passieren, dass sich der Aktienmarkt halbiert. Dann will ich nicht langfristig irgendwie aus dem Rennen rauskommen. Ich finde, die Statistiken sind auch verzerrt, weil sie den heiligen Amumbo immer zeigen in einer starken Phase der letzten Jahre. Eben nie in einer Phase, wo wir mal eine wirklich starke Korrektur hatten von 50% oder mehr. Und das größte Problem ist allerdings, wenn der Amumbo weiterläuft und er baut Gewinne, Gewinne, Gewinne auf und dann hat man aber mal wirklich 30% Rückgang, dann sind halt auch im Depot vielleicht 60% und mehr erstmal weg. Und dann könnte ich mir denken, dass viele dann den Stecker ziehen und mit Verlust verkaufen und die Gewinne weg sind, die über Jahre aufgebaut wurden. Also man darf diese Hebelwirkung, und heute haben wir ein bisschen so eine warnende Podcast-Folge, nicht unterschätzen. Deswegen, ich habe das Produkt nicht bei mir im Portfolio. Wer möchte, soll es machen, kann es machen, muss sich aber wirklich auch des psychologischen Stress bewusst sein, wenn das Ding in die andere Richtung runterkracht und dann massiv.
Mach's kurz. Alles, als popkulturelles, popkulturelles Phänomen sozusagen finde ich sehr, sehr gut, weil solche Sachen wie der Heilige Amumbo oder Hoddle und so weiter, das stärkt irgendwie, ja, das zahlt ja auf dieses kulturelle Ding ein, dass man so Insider baut, das stärkt irgendwie so die Investmentkultur. Also ich hoffe, es ist klar, wie ich das meine. Und ich glaube, dass in der Hinsicht sehr, sehr gut, aber als Anlageprodukt meines Erachtens nach auch nicht zu empfehlen. Du hast ausgeführt, warum für die Langfristigkeit, und du hast ausgeführt, warum für die Kurzfristigkeit, weil ich glaube, dann ist der MSCI USA auch nicht der richtige Basiswert, um da halt einfach großartig zu verdienen.
Wenn du einen Hebel haben möchtest, den kannst du auf die Kommastelle genau mit einem Zertifikat umsetzen. Beim MSCI World wird er auch nicht teurer sein. Das heißt, es ist kein Problem, das zu machen, wer das möchte. Und ansonsten macht es überhaupt keinen Sinn. Also Sebastian hat die beiden entscheidenden Stichworte. Wenn jetzt jemand denkt, einfach jetzt hingehen, aufschreiben, Fahrtabhängigkeit, Volatility Drag, Fahrtabhängigkeit, Volatility Drag. Diese beiden Punkte machen das Produkt unterlegen. Punkt. Es gibt kein Ja-Aber. Ja-Aber, wenn es von jetzt an nur noch steigt, kannst du auch ein Faktorzertifikat mit konstantem Hebel, wirst du mehr verdienen als damit. Ja, aber Fahrtabhängigkeit. Einfach einmal nachschlagen und dann ist es doch gut. Und dann sagen diese 9-mal klugen Herren, was soll das? Das wusste ich auch selber. Ja, so mache ich das ja auch manchmal. Ich google das und dann wusste ich es auch selber. Ist doch in Ordnung. Aber machen. Einfach machen und nicht diesen ETF kaufen. Sorry. Sonst super Produkte, auch selbst ETFs, mit denen man was super anfangen kann, aber das braucht kein Mensch.
Ja, und damit entlassen wir euch in den Sonntag oder auch alternativ in die neue Woche. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Hat Spaß gemacht. Schreibt ein bisschen Feedback in die Kommentare auf YouTube und lasst sehr, sehr gerne natürlich auch noch eine 5-Sterne-Bewertung, würde ich schon sagen. Weil ist mindestens. Die Folge hier wert. Mindestens mal. Und ja, Lars, Sebastian, euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.
Danke dir. Bis dann.
Tschüss.